Live after Lehramt. Ich bin selbstwirksam. Ich werde das hier schaffen in der Schule. Aber es gibt ja auch viele, die aus einer Position der Schwäche in Schule verbleiben, obwohl sie gerne was anderes machen würden. Und das würden wir gerne in der Zusammenarbeit vermeiden. Wenn Schulverbleib vollkommen in Ordnung. Wer sind wir, darüber zu urteilen, dass jemand in der Schule verbleibt? Wir finden das super. Ich habe selber eine Tochter, die soll bitte Lehrkräfte haben, die sie inspirieren. Ja, aber Lehrkräfte, die sich dafür entscheiden.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge möchte ich dir unser Erfahrungswissen weitergeben zu der Frage, wer schafft es und wer schafft es nicht? Ja, was denn? Das ist das große Mysterium. Vielleicht hast du dich das schon beim Titel gefragt. Und wenn du diesen Podcast hörst, Live after Lehramt, dann könnte man ja jetzt meinen, okay, wer schafft es mit dem Berufswechsel? Ist ja klar. Ne, wer lässt den Lehrberuf erfolgreich hinter sich und baut sich ein glückliches Leben in der freien Wirtschaft oder halt in irgendeiner anderen Sparte auf, vielleicht ja auch selbstständig? Das muss aber nicht der Berufswechsel sein, dieses S. Lass es uns angucken, dieses S. In unserer Arbeit mit Lehrkräften geht es sehr viel um Klarheit finden durch Reflexion und informierte Entscheidungen treffen, hinter denen ich auch stehen kann, die ich tragen kann und die ich auch umsetzen kann mit meinen Ressourcen. Und ja, bei einem großen Teil unserer Kundinnen und Kunden bedeutet diese Entscheidung, den Lehrberuf zu verlassen. Aber überhaupt nicht ausschließlich. Es gibt einen guten Teil von Kundinnen und Kunden, die sich durch die Arbeit an ihrer Klarheit, durch die Reflexion und durch das Persönlichkeitswachstum, das wir begleiten und die Informationen, die wir bieten, bewusst für den Lehrberuf entscheiden. Dieses S kann also schon mal nicht sein, wer schafft es zu kündigen. Dieses S kann auch der Frieden mit dem Lehrberuf sein. Und zwar eine Entscheidung für den Lehrberuf mit all den Abers, die es dabei gibt. Sonst hätte man ja nicht die Reibung und dennoch Frieden damit schließen und damit jetzt umgehen. Das kann auch zum Beispiel für einige unserer Kundinnen und Kunden die Frühpensionierung sein mit einer kleinen Nebentätigkeit. Und das sieht von außen so vielleicht aus nach Aufgabe, nach Niederlage, aber ich kann dir sagen, von innen, also hinter den Wänden unserer Coaching-Community, begleiten wir ja diese Prozesse. Und das ist keine Aufgabe, das ist eine Stärke, sich da rein zu begeben und damit seinen Frieden zu schließen. Vielleicht ist es dir gar nicht bewusst, dass Frühpensionierung auch erstmal ein widerrufbarer Status ist, aus dem man zurückgerufen werden kann, im Rahmen einer Teildienstfähigkeit oder einer wiederhergestellten Dienstfähigkeit. Also Frühpensionierung ist erstmal nichts Endgültiges in vielen Fällen. Aber das zu akzeptieren, auch das kann es sein. Um es auf den Punkt zu bringen, wer schafft es nicht? Damit meine ich, auf einem stimmigen Weg sein, mit dem man seinen Frieden hat. Und von dem man auch in harten Zeiten weiß, warum man ihn geht, und wie man einwirken kann. Das kann der Weg sein, raus aus dem Lehrberuf. Das kann eine Veränderung im Lehrberuf sein. Es kann der Entschluss sein, sich im Lehrberuf zu arrangieren und sich eine Nebentätigkeit aufzubauen oder sich weiterzubilden und sich irgendwann vollständig selbstständig zu machen. Es kommt darauf an, dass man einen Weg findet, mit dem man Frieden hat und von dem man weiß, warum man ihn geht, trotz aller Abers. Denn wenn man das weiß und wenn das so als Gesamtpaket stimmt, dann hört der Struggle auf. Das ewige, hätte ich doch, würde ich doch, könnte ich doch, warum mache ich denn nicht? Ach, ich bin zu schwach, ach, ich bin zu dämlich. Dann hört das auf. Natürlich ist dieser Weg dann auch nicht hürdenfrei, aber der innere Frieden ist damit da. Und auch wenn es Hürden gibt, dann weiß ich, ich werde sie überspringen. Und ich weiß, warum ich das tue. Wer schafft das? Und wer schafft das nicht? Denn darum geht es in unserer Zusammenarbeit. Glaub nicht, dass in unserem Team jedes Mal die Sektkorken knallen, wenn eine Lehrkraft gekündigt hat. Und das, obwohl unser Team vorwiegend aus Ex-Lehrkräften besteht. Wir feiern nicht, dass eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde, sondern wir feiern es, dass eine Haltung entwickelt wurde, eine klare Entscheidung getroffen wurde und dass diese Person die Stärke entwickelt hat, sich zu dieser Entscheidung zu bekennen, sich zu den eigenen Bedürfnissen zu bekennen und diesen Weg dann jetzt auch begeht. Wo das hingeht, das ist nicht unser Bier. Wir sind Prozessbegleiter. Ob die Entscheidung gegen den Lehrberuf ausfällt, das ist uns egal. Und das kann und muss auch die einzig richtige Haltung eines Coaches sein, denn wir arbeiten zieloffen. Wir sind ja jetzt nicht hier die Bootcamp-Trainer, die dich aus dem Lehrberuf rauspeitschen. Auf Basis von was können wir uns denn jetzt überhaupt dieses Urteil erlauben? Wer schafft es und wer schafft es nicht? Das klingt ja nun erstmal ziemlich anmaßend. Genau wie das, wogegen wir uns als Lehrkräfte ja entscheiden. Wir wollen ja eben nicht SchülerInnen abstempeln. Der schafft es, die schafft es nicht. Oder eben andersrum, die schafft es, der schafft es nicht. Das wissen wir ja mittlerweile, dass Leistungsprognosen zum Beispiel bezüglich wer schafft das Abi, wer schafft es nicht, so nicht haltbar sind. Wie können wir uns also anmaßen zu sagen, welche Lehrkraft schafft es, welche Lehrkraft schafft es nicht? Das soll überhaupt nicht so gemeint sein, sondern das soll als Beobachtung gemalt sein. Und diese Beobachtung schließt Entwicklungen mit ein. Das heißt, jemand, der eine gewisse Haltung akquiriert, der macht es immer wahrscheinlicher, dass er es dann doch schafft, obwohl die Zeichen vor gewisser Zeit dagegen standen. Aber unsere Grundannahme, und das ist ja nicht nur eine Annahme, sondern es ist eine Wahrheit, ist, der Mensch ist lebenslang lern- und entwicklungsfähig und genau das wollen wir hier im Hinterkopf behalten. Natürlich ist es schaffbar, Dinge zu verändern. Also es geht hier nicht um ein totalitäres Urteil, du schaffst es nicht, du schaffst es, sondern wir haben da die Entwicklungsperspektive immer im Hinterkopf und bitte höre die Folge mit diesem Disclaimer im Ohr. Es ist schaffbar. Für manche ist der Weg dahin länger, weil sie bestimmte Haltungen noch nicht entwickelt haben. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, das noch nicht, ich kann es noch nicht, das ist eine typische Haltung, die einem Growth Mindset, einem Wachstumsselbstbild entspringen würde, während das ich kann das halt nicht, ich konnte das noch nie und ich werde es auch nicht können. Das entspricht einem Fixed Mindset, einem statischen Selbstbild. Ist mittlerweile ja auch schon Popkultur, das Growth Mindset. Von daher, wenn du es noch nicht gehört hast, ist vielleicht mal eine Google-Suche wert. Vor allen Dingen kann ich dich darauf hinweisen, auf das Buch und die zugrunde liegenden Studien der amerikanischen Wissenschaftlerin Professor Carol Dweck mit dem Buch Selbstbild oder im englischen Original Mindset. Aber das hier soll keine Growth Mindset, Fixed Mindset Folge sein, sondern ich möchte dir unser Erfahrungswissen ganz, ganz konkret mitgeben. Und auf Basis von was können wir das beobachten? Wir machen seit 2018 mittlerweile Coaching mit Lehrkräften. Wenn du unsere Story verfolgt hast, dann weißt du, zuerst habe ich das alleine gemacht. 2019 ist dann mein Mann dazugestoßen im Business-Bereich, also er coacht Lehrkräfte mit Business-Vorhaben, während ich eher die Karriere- und Karrierewechsel-Vorhaben coache. Und ab 2020 haben wir ein Team aufgebaut. Aktuell sind wir ein festes Kernteam von 7 Festen und 4 Freien, also 11 Leute im Team. Wir haben seitdem mit über 2500 Lehrkräften zusammengearbeitet. Und das sind nur die Lehrkräfte, mit denen wir wirklich direkt gearbeitet haben in unseren Coaching-Programmen. Dazu kommen noch deutlich mehr, die Angebote von uns in Anspruch genommen haben, wo es jetzt keinen Direktkontakt gibt. Zum Beispiel Webinare oder unser schulfrei Online-Camp letztes Jahr oder unsere jetzt gerade frisch ausgelaufene 7-Tage-Jobglück-Challenge, an der alleine 400 Lehrkräfte teilgenommen haben. Beim Schulfrei-Online-Camp waren es 500, bei manchen Webinaren sind es sogar 800. Die sind alle nicht mitgezählt, aber stell dir bitte vor, wir haben über die Jahre mit über 10.000 Personen Direktgespräche geführt. Alleine über Erstgespräche. Wir wissen, wovon wir sprechen. Und wir haben täglich so viel schriftlichen Kontakt mit Lehrkräften aus ganz Deutschland, die mit uns arbeiten oder nicht mit uns arbeiten. Glaub mir, wir haben viel Erfahrung. Und in sehr, sehr vielen Fällen haben wir eine so gute Beziehung aufgebaut, dass wir enger begleitet haben, länger begleitet haben und auch über das Ende einer Zusammenarbeit hinaus in Kontakt geblieben sind, im Austausch geblieben sind. Und wir haben schon ein ziemlich rundes Bild davon, wer es geschafft hat, dass es auf einem stimmigen Weg zu sein, mit dem man seinen Frieden hat, von dem man weiß, warum man ihn geht und wie man darauf einwirken kann, weil man am Steuer sitzt. Was sind denn jetzt diese 10 Unterschiede, die ich heute vorstellen möchte? Unterschied 1. Flexibilität versus Starrheit. Personen, die es schaffen, zeigen Offenheit für Veränderungen und für neue Perspektiven. Während solche, die es nicht schaffen oder noch nicht schaffen, immer noch starr an gewohnten Denkmustern und Verhaltensweisen festhalten. Da gibt es wenig Offenheit, vor allen Dingen auch aus Angst vor Schmerz, aus Angst davor, dass man, wenn man sich öffnet, sich eingestehen muss, dass man Dinge falsch gemacht hat, Dinge falsch entschieden hat oder einfach nur sich eingestehen muss, dass man Angst hat und deswegen nichts tut, weil man zu viel Angst hat, das auszuhalten. Leute, die es schaffen, zeigen diese Offenheit, auch Schmerz zu tolerieren, wenn mir gespiegelt wird, dass ich was anders machen muss. Und die können diese neuen Perspektiven und Veränderungen dann auch einfacher integrieren. Punkt 2. Eigenverantwortung versus Opferrolle. Personen, die es schaffen, die übernehmen Verantwortung für ihre Situation und suchen aktiv nach Lösungen. Während solche, die es nicht schaffen, sich als Opfer der Umstände erleben und erwarten, dass andere ihre Probleme lösen. Und damit haben wir sehr, sehr viel Erfahrung. Das ist aber kein typisches Lehrkräfteproblem, sondern das ist ein typisches menschliches Problem, würde ich sagen. Es gibt einfach sehr viele Personen, die, wenn irgendwas nicht geklappt hat, immer eine Erklärung für dich bereithalten, die im Außen liegt. Ja, und dann war das und dann war das und dann war ich krank und dann war meine Tochter krank und dann kam diese große Tierarztrechnung für unseren Hund und dann war das und so weiter und so weiter. Und sie wissen immer, wer oder was schuld daran ist, dass gerade nichts umgesetzt wurde oder über einen längeren Zeitraum nichts umgesetzt wurde. Und wo dann daraus Forderungen entstehen, kannst du nicht sehen, wie arm ich dran bin? Jetzt hilf mir doch gefälligst, meine Probleme zu lösen. Da habe ich einen Anspruch drauf. Damit haben wir viel Erfahrung. Das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint, aber als Sensibilisierung. Personen, die es schaffen, die übernehmen Verantwortung für ihre Situation und wissen, dass sie diejenigen sind, die diese Situation lösen können und müssen, die sich dabei natürlich Begleitung an die Seite holen dürfen. Es ist vollkommen in Ordnung, nicht alles zu wissen und zu können und auch nicht immer die Ressourcen dafür zu haben. Aber sie wissen grundsätzlich, es ist schon ihre eigene Verantwortung. Und wenn sie nichts tun, wird sich auch nichts verändern. Im Gegenteil, es wird sich zuspitzen. Punkt 2, also Eigenverantwortung versus Opferrolle. Punkt 3. Lernbereitschaft versus Widerstand. Personen, die es schaffen, sind bereit, neue Dinge zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Während solche, die es nicht schaffen, Widerstand zeigen gegen Lernen, gegen Veränderungen, oft aus Angst oder Bequemlichkeit. Und ich weiß, Bequemlichkeit heißt ja jetzt nicht, dass du auf dem Sofa rumchillst. Und ich weiß, Bequemlichkeit heißt jetzt für Lehrkräfte in den seltensten Fällen, dass du auf dem Sofa rumchillst und nicht weißt, wohin mit deiner Zeit. Denn alle Lehrkräfte haben sehr, sehr viel zu tun. Es geht eher um die Art von Bequemlichkeit, seine Prioritäten und Grenzen nicht anders zu stecken. Also diese hohe Arbeitslast weiter so gewähren zu lassen und die nicht zu beschneiden, um sich anderen Dingen widmen zu müssen. Da ist dann auch die Angst davor, andere vor den Kopf zu stoßen. Denn wenn man zum Beispiel Abstriche tut in dem Zeitaufwand, den man für Schule aufbringt oder im Privatleben, dann muss man ja anderen sagen, hier ist meine Grenze. Und daran scheitert es dann bei manchen Personen. Sie verändern nicht nichts, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie nicht die Konsequenz tragen können, ihre Grenzen zu setzen und dann eben Zeit und Kapazitäten frei zu haben, um sich selbst zu kümmern. Lernbereitschaft heißt also nicht nur grundsätzlich, ja, ich habe Bock zu lernen, sondern ich habe Bock, den Raum dafür zu schaffen, dass ich das kann. Und das heißt, ich muss meine Ressourcen aus anderen Bereichen abziehen, ich muss Grenzen setzen und ich muss im Zweifelsfall auch investieren, um die richtigen Lern-Opportunities zu haben, die mich auf meinen Weg setzen zu meinem Ziel. Punkt 4. Selbstreflexion versus Schuldzuweisung. Personen, die es schaffen, die sind es gewohnt, ihr Verhalten zu reflektieren und auch dessen Auswirkungen zu reflektieren. Lehrkräfte sind in der Regel ja enorm reflektiert, aber was das Persönliche, was das Private angeht, da gibt es einfach wunde Punkte. Das ist bei jedem Menschen so. Und da hat man vielleicht seine blinden Flecken und aber auch wieder die Angst, dass da Verletzungen passieren könnte, Schmerz entstehen könnte, wenn ich zu genau hinschaue. Personen, die es nicht schaffen, die suchen die Schuld für Probleme dann eben primär bei anderen oder im System. Und das ist wirklich etwas, was unter Lehrkräften sehr verbreitet ist, die Schuld im System suchen. Und ja klar, es liegt irgendwie auch auf der Hand. Das Schulsystem ist alles andere als optimal. Ich habe darüber schon viele Worte verloren in vielen Podcast-Folgen. Und gleichzeitig ist das Individuum ja der oder diejenige, der damit irgendwie umgehen muss. Also die Schuld immer nur im System zu suchen, damit zementiert man ja gleichzeitig seine eigene Handlungsunfähigkeit, weil man sagt, ja, die Lösung liegt da draußen. Kommt jetzt hier irgendwann der Heiland, der das System verändert? Denn erst dann kann es mir besser gehen. Das wäre ja eine sehr, sehr pessimistische Prognose. Das heißt, Menschen, die es schaffen, die sind sich bewusst über ihren eigenen Gestaltungsrahmen und tun das dann auch. Ich habe neulich gelesen auf Social Media, ich lese ja immer mal gerne mit in irgendwelchen Lehrkräftegruppen, wo es darum geht, ja, wer geht denn jetzt hier welchen Weg? Und dann lese ich auch gerne mal was über mich. Also mein Name taucht da hin und wieder auf und dann fragt jemand, wer hat denn Erfahrung gemacht mit dem Coaching von Isabel Probst? Dann denke ich immer schon so, oh, bring the popcorn. Mal gucken, wer jetzt da schreibt und was da geschrieben wird, ohne dass ich mich da jetzt einmische. Aber es ist ja spannend, ne? Und dann stehen da Kommentare von Leuten, die mit uns ein Erstgespräch hatten oder die auch begonnen haben und dann ein oder zwei oder drei Tage an Bord waren und abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, nee, das war mir zu viel Reflexion. Ich will Lösungen. Okay, Prinzip nicht verstanden. Lösungen basieren auf Reflexion. Es steckt schon leider Arbeit drin. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösungen. Also Personen, die dafür offen sind und eben in ihrem eigenen Gestaltungsrahmen nach Möglichkeiten suchen, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, es zu schaffen. Punkt 5. Resilienz versus Resignation. Personen, die es schaffen, zeigen Widerstandsfähigkeit gegenüber Rückschlägen und lernen daraus. Während solche, die es nicht schaffen, bei Hindernissen schnell aufgeben und resignieren und sich darin bestätigt sehen, dass es halt einfach nicht sein soll oder dass es halt einfach nicht machbar ist. Grundsätzlich nicht oder für sie nicht. Und da haben wir jetzt wieder den Schlenker zwischen Growth Mindset und Fixed Mindset. Personen mit einem Growth Mindset, mit einem Wachstums-Selbstbild, die gucken auf das Lernen, die gucken auf Rückschläge als Lernerfahrung, auch wenn es weh tut. Die können dann aber wieder aufstehen und daraus was machen und ihren Weg korrigieren und dann auf Basis dessen neu ins Handeln kommen. Während Leute mit einem Fixed Mindset, mit einem statischen Selbstbild bei Hindernissen schnell aufgeben und resignieren, denn sie sind der Annahme, ja, ich bin halt so oder das ist halt für mich so nicht vorgesehen. Und bei diesem Punkt sehen wir, das geht Hand in Hand mit deiner persönlichen Haltung zu Fehlern, mit deiner Fehlerkultur. Was ist ein Fehler? Da habe ich auch schon viel drüber gesprochen für viele Lehrkräfte, weil es ja, das ist quasi Berufskrankheit, ne? Weil es ja Teil unserer Rolle ist, kringeln wir Fehler fettrot ein. Die dürfen nicht, je weniger Fehler, umso besser. Das ist nicht das richtige Leben. Eigentlich geht das Lernen über Erfahrungen von Scheitern oder über Erfahrungen von, so hat es jetzt nicht funktioniert, ich versuche mal anders. Menschen mit dieser Haltung, mit dieser Resilienz gegen Fehler, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, es zu schaffen. Punkt 6. Proaktivität versus Reaktivität. Personen, die es schaffen, die handeln proaktiv und ergreifen die Initiative zur Verbesserung ihrer Situation. Menschen, die es nicht schaffen, die reagieren nur auf äußere Umstände und warten passiv auf Veränderungen. Das hatten wir jetzt auch schon bei einigen Punkten vorab. Und ich sage es immer wieder, das Bild, sitzt du am Steuer oder sitzt du auf der Rückbank? Personen, die reaktiv unterwegs sind, die können nicht gestalten, weil sie glauben, alles liegt außerhalb ihres gestaltbaren Rahmens. Da muss der Heiland kommen, da muss die Politik sich ändern. Ja, und man kann hinten auf der Rückbank sitzen und ganz viel meckern. Oder man nimmt das Steuer in die Hand und trägt die Verantwortung dafür, dass man ja vielleicht auch mal falsch gefahren ist und dann wieder zurück zur Route finden muss und vielleicht mit all diesen Widrigkeiten umgehen muss, weil man ist ja selber falsch abgebogen. Aber damit umzugehen, gibt einem ein unendlich besseres Gefühl, als machtlos und handlungsunfähig auf der Rückbank sitzen zu müssen und sich über die Route zu beschweren. Punkt 7. Lösungsorientierung versus Problemfixierung. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann kommt dir das jetzt vielleicht bekannt vor aus der jüngsten Vergangenheit. Da habe ich nämlich in Folge 119 ganz intensiv drauf geguckt. Raus aus der Problemtrance, rein ins Jobglück. Denn Personen, die auf ein Problem fixiert sind und sich nur mit dem Problem und vielleicht den Ursachen für dieses Problem beschäftigen, die verlieren den Blick dafür, wo es Handlungsansätze geben könnte, die das Problem anstoßen, damit es sich verändert, damit es sich auflöst. Das heißt, Personen, die es schaffen, fokussieren sich weniger auf das Problem als auf mögliche Lösungswege und auf positive Zukunftsszenarien. Wo möchte ich denn hin? Es gibt ganz viele Lehrkräfte, die haben den Fokus darauf, was ist scheiße und wovon möchte ich weg? Und da kommt man dann nicht von weg. Es braucht ein positives Bild. Es braucht ein, naja, wie hätte ich es denn gerne? Wie soll denn mein Leben aussehen? Denn erst dann, durch diese ganz konkrete Manifestierung eines positiven Lebens, wenn du dir genau ausmalst, wie soll es denn sein in deinem Job, dann zeigen sich plötzlich Routen dahin auf und mögliche Einwirkungsspielräume, Lösungsansätze. Personen, die es schaffen, fokussieren sich auf diese Lösungsansätze. Personen, die es nicht schaffen, bleiben in der Problemanalyse hängen und beschäftigen sich ganz viel mit dem Konsum von Hiobs-Nachrichten über das Bildungssystem und reden auch ganz viel darüber, was an ihrer Schule scheiße ist, was ihre Schulleitung falsch macht, was in ihrem Kollegium gar nicht geht, was in ihrer Schülerschaft gar nicht geht, was sie alles für Arbeit zu leisten haben, die gar nicht geht, wie sich die Lehrerrolle verändert hat in den letzten 20 Jahren, was alles gar nicht geht. Und ja, ich möchte dir diese Wahrnehmung überhaupt nicht absprechen. Das kann alles so sein. Die Frage ist, was machst du daraus jetzt für dein Leben? Wie möchtest du damit umgehen? Also nicht ja, aber, sondern ja und. Wie möchtest du damit jetzt umgehen? Das kann alles so sein, auch an deiner Schule. Diejenigen, die es schaffen, schauen auf mögliche Lösungen, vielleicht auch nur im ganz Kleinen für sich. Punkt 8. Selbstwirksamkeit versus Hilflosigkeit. Personen, die es schaffen, glauben an ihre Fähigkeit, Veränderungen bewirken zu können. Auch das hatte ich schon öfter im Podcast. Das ist die Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura. Personen, die auf Hürden treffen und grundsätzlich an ihre Fähigkeit glauben, Hürden überspringen zu können, die also erwarten, selbstwirksam mit Hürden umzugehen, die haben eine viel höhere Chance, das auch tatsächlich zu schaffen, als solche, die nicht an ihre Fähigkeiten glauben, die also eine negative Selbstwirksamkeitserwartung haben. Ich kann doch eh nichts ändern. Die fühlen sich hilflos und unfähig, ihre Situation zu beeinflussen. Auch das sehen wir häufig in den Narrativen in Kollegien. Ja, bringt doch eh nichts. Wir können doch eh nichts ändern. Und ganz spannende Forschungsbeobachtungen. Personen, die aus dem Lehrberuf aussteigen, aber nicht nur die, ne? Aber diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben und das dann umsetzen, die haben eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung als diejenigen, die verbleiben. Warum? Weil sie sich gar nicht für den Ausstieg hätten entscheiden können ohne diese positive Selbstwirksamkeitserwartung. Die ging also quasi voraus oder die wurde im Prozess der Auseinandersetzung mit dem Lehrberuf und dem Berufswechsel akquiriert, indem man sich besonnen hat auf seine Kompetenzen, auf seine Werte, auf seine Fähigkeiten. Im Coaching würde man sagen, auf seine Ressourcen. Die haben also ihre Ressourcen sehr gegenwärtig und wissen, ja, ich kann das schaffen. Wird nicht leicht, aber ich kann das schaffen. Und Personen, die verbleiben, die haben das oft nicht akquiriert. Es sei denn natürlich, sie haben sich aus einer Position der Stärke heraus für den Lehrberuf aufs Neue entschieden. Dann kann das natürlich sein. Ich bin selbstwirksam, ich werde das hier schaffen in der Schule. Aber es gibt ja auch viele, die aus einer Position der Schwäche in Schule verbleiben, obwohl sie gerne was anderes machen würden. Und das würden wir gerne in der Zusammenarbeit vermeiden. Wenn Schulverbleib, vollkommen in Ordnung. Wer sind wir, darüber zu urteilen, dass jemand in der Schule verbleibt? Wir finden das super. Ich habe selber eine Tochter, die soll bitte Lehrkräfte haben, die sie inspirieren. Ja, aber Lehrkräfte, die sich dafür entscheiden und im besten Fall aus einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung heraus, ich kann das beeinflussen. Ich kann was bewegen. Personen, die es also nicht schaffen, sich auf diesen Weg zu begeben, der stimmig ist, mit dem sie befriedet sind, die verbleiben in dem, ja, ich kann doch eh nichts ändern. Punkt 9. Offenheit für Feedback versus Abwehrhaltung. Personen, die es schaffen, die sind offen für Feedback, auch Feedback, was erstmal nicht schmeckt, und nutzen es zur Weiterentwicklung. Personen, die es nicht schaffen, reagieren defensiv auf Feedback und sehen es als persönlichen Angriff, werden dann vielleicht sogar wütend und brechen eine Beziehung ab. Es gefährdet sie im gewissen Sinne, wenn jemand ihnen etwas spiegelt, was erstmal irritiert, vielleicht nicht schmeckt, wo man sich Kritik anziehen muss, wo man sich eingestehen muss, ja, stimmt. Und das ist schon auch ein Hinweis auf ein gewisses Selbstwertthema, wo man hinschauen darf, wenn man so anfällig ist für kritische Rückmeldungen, weil man sich offenbar sehr abhängig macht von dem, was das Umfeld über einen denkt, oder verwechselt, dass eine kritische Rückmeldung ja noch keine Fundamentalkritik an deiner Person ist oder gar einen Beziehungsabbruch bedeutet. Personen, die es schaffen, kennen den Wert von Feedback und holen sich das auch aktiv ein, um dann zu schauen, was daraus möchte ich jetzt zu einer Handlungskonsequenz machen. Vielleicht ja auch gar nichts davon, ne? Ich höre es mir erstmal an und dann kann ich schauen, ob ich daraus was lernen und was verändern möchte. Punkt Nummer 10. Ganzheitliche Perspektive versus Tunnelblick. Personen, die es schaffen, betrachten ihre berufliche Situation im Kontext ihres gesamten Lebens, im Kontext ihrer Werte, während Personen, die es nicht schaffen, sich ausschließlich auf berufliche Aspekte fixieren und den Blick fürs Ganze verlieren. Ein Beispiel dafür wäre eine Lehrperson, die den Zusammenhang zwischen privatem Wohlbefinden und Beruf total aus dem Blick verliert, die sich nur noch auf Schule fokussiert. Die Schüler sind unmöglich, die Eltern sind anstrengend, das System ist kaputt, meine Schulleitung ist unfähig und vollkommen andere Lebensbereiche ignoriert, wie Freundschaften, die sie dann langsam vernachlässigt, der Verzicht auf Hobbys und es geht nur noch um Schulprobleme. Oder Personen, die sich nur noch über Schule identifizieren und über den Lehrberuf und sich als gar nichts anderes vorstellen können, weil andere Stärken, die außerhalb des Beruflichen liegen, für die haben sie gar keine Sensibilität. Sie sind sich gar nicht bewusst, welche persönlichen Stärken sie außerhalb dieses Kontextes mitbringen oder welche persönlichen, finanziellen, familiären Ressourcen sie eigentlich haben, auf die sie sich verlassen können, die sie auch zum Beispiel über eine Veränderung aus dem Lehrberuf hinaus stützen und tragen werden können, weil das eine sichere Bank ist, nicht nur der Lehrberuf. Personen, die es schaffen, die haben den Blick erweitert, die nehmen sich ganzheitlicher wahr, die nehmen ihr Netzwerk ganzheitlicher wahr und denken nicht nur in dem Schulkontext, alles da draußen böse, dunkel, neblig, unbekannt, alles hier drin auch nicht schön, aber ich kenn's. Personen mit ganzheitlichem Denken haben deswegen eine viel höhere Chance, Probleme bei der tatsächlichen Wurzel zu packen. Wenn ich merke, ein Großteil meines Stresses im Lehrberuf ist bedingt durch meinen Perfektionismus, mein People-Pleasing, meine mangelnde Kritikfähigkeit und damit auch mein instabiler Selbstwert, dann ist das ja nicht nur im Beruf so, das ist ja in meinem ganzen Leben so. Und wenn ich das erkannt habe, kann ich daran grundlegend arbeiten, an diesen Grundproblemen und bin nicht immer nur auf der Oberfläche unterwegs. Meine Schüler gehen gar nicht, die Eltern sind anstrengend, was erlauben die sich überhaupt und meine Schulleitung, was die sich wieder anmaßt und hier musste ich wieder antanzen und das musste ich wieder tun. Menschen mit einem ganzheitlicheren Blick kommen ans Fundament ihrer Probleme und können dann auch ganzheitlicher die Weichen neu stellen. Jetzt habe ich diese 10 Unterschiede aufgemacht zwischen Menschen, die es schaffen und die es nicht schaffen oder viel richtiger noch nicht schaffen. Und letztere zeichnet aus Starrheit, Tendenz zur Opferrolle, Widerstand, Schuldzuweisung, Resignation, Reaktivität, Problemfixierung, Hilflosigkeit, Abwehrhaltung, Tunnelblick. Das klingt jetzt in dieser Ballung wahnsinnig überzeichnet und enorm negativ, sehr pessimistisch. Wichtig ist dazu zu sagen, dass das natürlich keine schlechten, unfähigen Menschen sind. Im Gegenteil, oft sind das unfassbar angenehme Menschen im Miteinander. Und wenn man beginnt, auf diese Dinge zu stoßen in der Zusammenarbeit, dann gibt es Personen, die das nach und nach erschrocken über sich selbst realisieren, immer mehr realisieren und das Ausmaß begreifen und die dann erstmal schlucken müssen, weil sie die Situation mehr begreifen, die dann aber ins Lernen gehen nach einer Krise, wo sie das erstmal verarbeiten müssen und die dann ins Lernen gehen und die sich in harter Arbeit förderliche Haltungen akquirieren. Und es gibt diejenigen, die eben die Offenheit noch nicht haben, die in eine Abwehrhaltung gehen. Das gibt es im Übrigen auch in der Psychotherapie. Also man kann nicht, Gott weiß was, als Therapeut für ein Feuerwerk abbrennen und dann ist das Gegenüber gesundet. Es geht schon darum, dem Klienten oder dem Interessenten deutlich zu machen, was Coaching für ein Format ist und welche Rolle der Coach darin hat, nämlich die des Prozessbegleiters, des Fragenstellers und die Arbeit tut der Coachee. Das ist nicht zu vermeiden, sondern das ist sogar wünschenswert, in die Verantwortung zu kommen. Denn es hilft all diese förderlichen Haltungen zu akquirieren. Raus aus der Opferrolle, der Starrheit, dem Widerstand, der Problemfixierung. Dazu ist ein Coach auch da, aber dazu muss es das Einverständnis und dazu muss es den Willen geben, diesen Weg auch zu gehen, die Offenheit geben, an diese Dinge auch ranzugehen gemeinsam, um dann in die Selbstverantwortung zu gehen und die Arbeit zu tun. Es ist grundsätzlich kein Problem, dass Menschen bestimmte unförderliche Haltungen mitbringen. Genau deswegen geht man ja ins Coaching und arbeitet daran. Aber wenn die Offenheit nicht da ist, in einer Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe seinen Teil der Arbeit zu tun, dann ist das schlichtweg eine Zusammenarbeit, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Mittlerweile stellen wir das Thema Rollenklärung wirklich ins Zentrum der Anbahnung einer Zusammenarbeit. Das haben wir gelernt und das machen wir seit einigen Jahren ganz intensiv. Und somit haben wir in unserem Coaching nur noch sehr, sehr wenige Personen, die sich im Laufe der Zusammenarbeit von unförderlichen Haltungen gar nicht verabschieden mögen. Das haben wir nur noch ganz, ganz selten. Denn wir haben einen intensiven, zweistufigen Beratungsprozess, bevor eine Zusammenarbeit überhaupt losgeht. Und da werden ganz viele Aspekte dieser Rollenklärung schon vorgenommen. Und das bedeutet für uns auch, in die Verantwortung zu gehen, die Verantwortung für beide Seiten zu übernehmen und eine Zusammenarbeit abzulehnen, wenn sich schon so früh abzeichnet, dass die Erwartungen einer Person und unsere Rolle nicht zusammengehen. Da gehen wir mittlerweile stark in die Verantwortung und lehnen Zusammenarbeiten dann auch ab, die ohnehin zum Scheitern verurteilt gewesen wären. Und es wäre absehbar gewesen, dass wir damit unzufriedene Coaches aus einer Zusammenarbeit entlassen. Dann haben diese Personen hinterher eine Investition gemacht, über die sie sich ärgern. Und wir selbst möchten keine unzufriedenen Kunden. Da gehen wir mittlerweile stark in die Verantwortung und lehnen Zusammenarbeiten dieser Art ab. Und es war für mich sehr schmerzlich, das zu lernen, dass man nicht jedem helfen kann. Und dann darf man aber auch anerkennen, nach einer kritischen Prüfung, dass der andere Part seine Verantwortung zur Prozessgestaltung ja auch hat. Das sind meine Gedanken und Erfahrungen zu der Frage, wer schafft es und wer schafft es nicht. Jetzt habe ich natürlich ein sehr idealisiertes Bild von jemandem gezeichnet, der es schafft. Der bringt mit Flexibilität, Eigenverantwortung, Lernbereitschaft, Selbstreflexion, Resilienz, Proaktivität, Lösungsorientierung, Selbstwirksamkeit, Offenheit für Feedback, ganzheitliche Perspektive. Ganz ehrlich, jemand, der das von vornherein mitbringt, der braucht kein Coaching. Oder der braucht Coaching nur in ganz, ganz abgegrenzten Lebensfragen. Es ist also natürlich Teil einer Zusammenarbeit, dass man diese förderlichen Haltungen auch erarbeitet. Das ist die gute Nachricht, wenn du das jetzt hörst und denkst, oh Gott, habe ich nicht. Das ist jetzt keine fatalistische Ferndiagnose, dass du es nie schaffen wirst. Im Gegenteil, ich möchte damit sagen, diese Haltungen, die sind erwerbbar. Vorausgesetzt, man bringt die Offenheit mit und den Willen, daran zu arbeiten. Im Coaching arbeiten wir ganz, ganz viel mit Personen, die bringen teilweise förderliche Haltungen mit und teilweise unförderliche, die Riesenbremsen sind für sie. Und wodurch die gemeinsame Arbeit diese riesigen Bremsen verwandelt werden in förderliche Haltungen. Wenn das zu fossilisiert ist, zu verhärtet, zu versteinert, dann ist der Weg einfach wahnsinnig lang. Jeder kann sich ändern, vorausgesetzt er möchte das und er bringt genügend Zeit dafür mit, genügend Ressourcen dafür mit. Und manche Personen sind schon 70% des Weges da, müssen nur noch 30% gehen. Manche Personen sind überhaupt erst 10% des Weges da. Und da muss man dann auch realistisch erwägen, was ist eigentlich schaffbar in einer Zusammenarbeit, wenn man sich dafür zum Beispiel entscheidet, in ein berufliches Neuorientierungscoaching zu gehen? Was ist schaffbar zu verändern, wenn ich Haltungen mitbringe, die ich seit 45 Jahren kultiviere? Ist das realistisch, im Rahmen von 3 Monaten, 6 Monaten mein komplettes Dasein auf links zu ziehen? Was ist denn ein realistisches Ergebnis? All das muss man natürlich beachten, aber grundsätzlich ist es für jede Person möglich, diese förderlichen Haltungen zu akquirieren, also zu jemandem zu werden, der es schaffen kann, der seine Chancen maximiert hat, Dinge zu schaffen. Die Voraussetzung bleibt immer, diese Person möchte das. Die möchte an sich arbeiten. Auch wenn es weh tut, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es Rückschläge gibt. Aber sie hat die Offenheit oder er hat die Offenheit dazu und möchte arbeiten. Auch in der Psychotherapie gibt es Leute, die sind nicht therapierbar. Es ist nicht jeder therapierbar. Der Person muss den Willen dafür mitbringen, die Offenheit dafür mitbringen. Und man kann nicht einfach kommen in einer Dienstleistermanier und sagen, mach, damit es mir besser geht. Es funktioniert nicht. Das muss eigene Arbeit sein und dazu gibt es kompetente Prozessbegleiter. Wenn du mit uns in diesen Prozess einsteigen möchtest, auf den Weg zu förderlichen Haltungen, die deine Chancen maximieren, auf einen stimmigen Weg zu kommen, auf einen Weg, mit dem du deinen Frieden hast, von dem du weißt, warum du ihn gehst und dass du ihn steuern kannst. Wenn du mit uns diesen Prozess gestalten möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, dich einzutragen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und auf unserer Homepage isabelprobst.de und dann packen wir das gemeinsam an. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sag bis zum nächsten Mal.